Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin auf superlevel.de. Ich bin der Manu und bei mir ein gern gesehener Gast, der wunderbare, famose Gregor. Guten Morgen.
Guten Morgen. Ja, gern gesehen ist natürlich leicht zu sagen, wenn man in einem Format ist, was sich komplett auf Audio dann beschränkt. Ja, aber du, da bin ich immer gern gesehen.
Du hast ein Podcast-Gesicht, Gregor, das wissen wir doch.
Ja, exakt. Ja, manche werden zum Podcast getrieben, einerseits, weil sie Talent dafür haben und ich werde dazu getrieben, weil es die einzige Möglichkeit ist, mich zu präsentieren. Aber ich bedanke mich auch mal wieder für die Einladung, wenn mal wieder so ein Thema ansteht, wo ich einen kleinen Obolus dazu beitragen kann, dann bin ich doch gern dabei.
So ist wahrscheinlich der Plauschangriff auch entstanden, oder? Du saßt in einer Redaktion mit TV-Menschen und die dann so, Mensch, Gregor, wenn wir dich so angucken, wir bräuchten unbedingt ein Podcast-Format.
Ja, stimmt. Das Gespräch ist ungefähr so abgelaufen, aber dabei haben sie nie Augenkontakt geschlossen, weil sie einfach dann sicherheitshalber an mir vorbeigeguckt haben. So ist es dann gewesen.
So, du bist heute da, weil wir über ein Spiel reden wollen, auf das wir uns beide, nehme ich jetzt mal, glaube ich, so einfach für dich das Wort in den Mund, sehr gefreut haben.
Du überspitzt es ein klein wenig. Ich war interessiert
okay.
gegenüber, weil du wirst natürlich gleich erwähnen, welches es ist. Ich bin kein Fan der Serie.
Okay.
Ich sagen, persönlich. Ja, ich bin persönlich kein Fan der Serie. Ich mag den Entwickler, aber das Spiel musste mich nochmal überzeugen sozusagen von da aus. Aber auf die Gründe werden wir eingehen. Nenn das Spiel bitte dann einmal.
Bayonetta 2.
Schuft du die Bayonetta? So ist es.
Ein Spiel, von dem man sehr überrascht wurde, weil es als Wii U-exklusives Spiel angekündigt wurde. Der Vorgänger war ja Multiplattform und ja. Der Nachfolger ist jetzt quasi mit der finanziellen Hilfe von Nintendo erst überhaupt möglich gewesen, weil sich der Vorgänger jetzt nicht so überragend großartig verkauft hat, als dass es jetzt eine Mega-Franchise geworden wäre.
Es haben sich wahrscheinlich irgendwas an die unter 100.000 Exemplare oder sowas. Ich schätze das mal jetzt ganz grob, weil du musst ja unter den Produktionskosten, die da reingegangen ist, das war ja einer der großen Titel von Sega, dann damals gewesen, über Platinum Games dann entwickelt. Und der hat zwar, also so, eigentlich sind das so die unliebsten Titel, glaube ich, von Publishern, ja. Wenn du welche hast, die qualitativ gut sind, aber dann, die finden eine Hardcore-Nische, die das richtig geil finden, aber es sind viel zu wenige, um dann das komplett zu tragen. Und dann hast du einerseits nicht die Einspielergebnisse oder die Einnahmen, die das Ding generieren müsste, und andererseits die ultra-vokale Fangemeinde, die dir einfach komplett in den Ohren liegt, aber es nicht wirklich sich rentieren würde, das zu machen. Es sei denn, Nintendo hört zu und die finanzieren dann ein zweites Sequel, wie es jetzt, oder ein erstes Sequel, wie es jetzt mit Bayonetta 2 knapp, ich glaube, 5 Jahre nach dem Erstling gewesen ist. Der ist ja irgendwie so 2009, also Ende 2009, glaube ich, dann gekommen damals und hat ja für ziemlich viel Aufsehen gesorgt. Ne? Hideki Kamiya, der quasi Miterfinder dieses Action-Slasher-Genres, der hat ja Devil May Cry damals gemacht, noch für Capcom. Und das ist quasi, hätte ich gedacht, jetzt so sein Devil May Cry, ohne dass er die Lizenz mehr hat.
Ja, er erinnert sehr stark an die Serie, nur eben mit einer weiblichen Hauptdarstellerin.
Weiblich relativ.
Ja, der namensgebenden Bayonetta. Und das Spiel ist durch und durch anders. Also in jeden Belangen. Von der Spielmechanik gar nicht so arg. Es ist ein ganz klassisches Hack and Slay. Ist auch nicht wirklich sehr herausfordernd, finde ich. Also Hack and Slay in dem Sinne.
Boah, es geht. Deshalb machen sie ja die Schwierigkeitsgrade rein.
Wenn das wird halt schwieriger. Aber ich meine jetzt von der Steuerung ist es nicht sehr komplex.
Nee, das nicht. Du hast sehr viele Optionen, was die Steuerung angeht. Das ist so das Ding von Kamiya und speziell Platinum Games. Rein was so das Spielerische von solchen Sachen angeht. Also da kann man recht wenig an Bayonetta finden, was man, und auch an den anderen Sachen, die sie haben, was man wirklich mäkeln kann. Weil da spielerisch ist es echt gut durchdacht. Du hast zwar dann deine Angriffs- und Ausweichtasten und so weiter, aber die haben sich so Konzepte ausgedacht, okay, wenn ich ausweiche, kommt diese Hexenzeit-Slow-Mo und dann kann ich die Kombos miteinander verbauen und da verschiedene Waffen machen. Also speziell, wer sich dann auf den schwierigeren Schwierigkeitsgraden dann austobt, da ist enorm viel Spieltiefe drin, wo man sich richtig austoben kann. Das ist so der Punkt, wo eigentlich keiner was dagegen sagen könnte. Aber als Anfänger kommt man dementsprechend, kannst du auch alles so niederschalten. Du hast trotzdem ein gutes Feedback, dass du selbst mit Anführungsstrichen weniger Skill auch gut durchkommst und dass die auch Spaß macht.
Genau, also der Flow steht im Vordergrund. Also die Kampfchoreografie, dass du immer in einem sehr ästhetischen Kampfgemenge drin bist. Und egal, also je nachdem nach deinem eigenen Ermessen kannst du eben den Schwierigkeitsgrad einstellen, aber es sieht immer gut aus. Und ich glaube, dass das auch
Das, wie du kämpfst, meinst du?
Ja, wie du kämpfst, meine ich. Ja,
der Rest ist so, das Rest ist wieder relativ.
Also du schlägst Haken, du schlägst Salti, du machst irgendwelche Flugrollen, dann verlangsamt sich die Zeit und du drehst dich dann, machst du irgendwelche Breakdance-Moves und aus ihren Stiefeln ballern dann die Kanonenschüsse. Also so diese Choreografie, auch wenn du einfach nur ein bisschen wild auf den Tasten rumdrückst, es sieht immer nach was aus. Das habe ich damit gemeint. Also, das ist halt, was Platinum Games besonders gut kann. Aber du musst dir keine Tastenkombinationen groß merken. Also es gibt kein Halbzirkel nach vorne, Halbzirkel zurück, BBA, so, weißt du, so wie so diese typischen Kampfmoves, sondern es ist meistens sehr basierend auf zwei Tasten eigentlich.
Ja, das stimmt schon. Obwohl du dir, also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es dann auch solche Moves gibt, mit wo du da auch noch so auf dem Steuerkreuz Abfolgen eingeben kannst, aber es hat diese Option eben drin, wenn du dann zwischen den Kämpfen da die Ladeoption hast, selbst wenn du nicht mal reingegangen bist und die verschiedenen Waffenkombinationen ausgesucht hast, du kannst ja die Füße und die Hände unterschiedlich mit Waffen ausstatten zum Beispiel, was wieder komplett alle Kombos ändert und die Abfolgen. Es gibt dann pro Kombination irgendwie hunderte von Kombos. Da gibt's schon echt was, wo du dich vertiefen könntest, wenn es soweit wäre. Im Grunde ist es aber dann simpel genug gehalten worden, dass man sich auch mit so der Notration an Muster durchschlagen könnte.
Ja. Jetzt ganz kurz, wer Bayonetta als Spiel nicht gespielt hat, es kommt jetzt auch als Bundle raus, also für die Wii U-Version, weil den ersten Teil gab es wiederum nicht für die Wii U, logischerweise. Mhm. Da gab es die ja noch nicht, deswegen kommt jetzt eben ein Bundle raus. So als Historie, man muss nicht beide der chronologisch unbedingt gespielt haben. Also es passiert zwar wahnsinnig viel in Bayonetta 1, aber man kann auch ungezwungen Bayonetta 2 spielen. Die Story ist so wirr und mit Hexen und Dämonen und drei verschiedenen Parallelwelten und Himmel und Hölle. Und man kann sich da schon vertiefen, man kann Wikipedia-Einträge lesen, wenn man möchte. Es ergibt in dieser verrückten Welt auch alles irgendwie Sinn, aber beim Spiel selber spielt's komplett keine Rolle. Also es ist einfach nur Schauwerte, pur, einfach nur Schauwerte.
Ja,
durch und durch, wollte ich sagen, nicht pur und pur.
Ja, du hast ja schon recht, man muss nicht den ersten Teil gespielt haben, um irgendwie dann, also dass man irgendwie Verständnisprobleme mit dem zweiten, die wird man haben, egal was passiert.
Ne? Genau.
Und die wird man auch beim ersten dann dabei haben. Ich kann nicht den Finger genauso richtig drauflegen, was die Intention hinter dieser ganzen Story-Verpackung dann ist bei Bayonetta, weil Bayonetta kam mir immer vor, egal ob dem ersten und dem zweiten, weil effektiv sind die beiden das gleiche Spiel, nur hast du eben jetzt neue Level und dann eine Geschichte in Anführungsstrichen, die fortgeführt wird, als zentralen Charakter die heiße Hexe Bayonetta, ja, die sich lasziv mit den Moves einer Stripperin dann durch Horden gefallener Engel und Dämonen dann schlachtet, inklusive ihrer anderen Stripper-Kollegin Jeanne, und dann kommt der Typ aus dem Hades, der dann Waffen verkauft und so weiter. Mir kommt so vor, eben als ob da sehr viele Ideen und Konzepte reingegangen ist, aber da keiner sich getraut hat entweder, oder da war der Camilla vielleicht zuvor schon, weil das ist auch der Storyschreiber, nicht nur der das Konzept dann eben alles macht, kein Filter gewesen, der gesagt hat, jetzt ist auch mal gut, lass das noch mal eine Nummer da und so zurückschalten. Und du hast das japanischste aller japanischen Spiele dann bekommen, weil so, wenn du dir Klischees überlegst, worauf stehen die Japaner? So Explosionen, Dämonen, sexy über sexualisierte Frauen und dies und jenes und alles, das ist alles gleichzeitig bei Bayonetta drin, ja. Du hast absolut so eine Sinnüberlastung innerhalb der Cutscenes, innerhalb der Geschichtsabfolge, die irgendwie schon Sinn ergibt, wenn man sich da dem befassen muss. Aber ich fand es sehr angenehm. Ich habe das dann auch dann ausgeführt, als ich über das Spiel mal geschrieben oder Videos dann gemacht habe. Man kann die Cutscenes überspringen und das ist vielleicht teilweise sogar der bessere Weg, dieses Spiel zu spielen. Weil irgendwann war es auch so, nee, lass mal, ist schon gut. Ist gut, lass mal.
Also ich kann das bei Bayonetta ganz gut genießen, diese Absurditäten, weil es einfach schön anzugucken ist. Also ich finde diese, jetzt gar nicht mal von dem, auf die Sex-Level können wir gleich noch zu sprechen kommen, einfach diese Art des Monster-Designs, diese Vermischung aus dem sehr japanischen kulturellen Einflüssen, die dieses Spiel ganz offensichtlich hat, gepaart mit diesen westlichen, christlichen Hexenverfolgungsthematiken.
Weißt findest du aber nicht, dass es dann irgendwann, es ist ja das gleiche Ding, was dann immer ist. Du hast dann immer diese gemischten, so japanischen Bildsprache mit so engels christlichen Symbolen, und irgendwann ist auch dann so, dass du erkennst fast schon dein Schema hinter dem Wahnsinn.
Ja, absolut, absolut. Gerade jetzt beim zweiten ist mir das extrem so gegangen. Also beim ersten hat es mich völlig aus den Socken gehauen bei diesem Spiel. Ich habe dieses Spiel damals gespielt und dachte so, wow, also irgendwie, das geht ja so dermaßen steil in allen Belangen. Immer wenn du denkst, da kann eigentlich nichts mehr toppen, kommt irgendwie nochmal was. Und Bayonetta hüpft dann von der Big Ben wird in die Luft gesprengt und sie hüpft quasi, die hüpft quasi von Plattform zu Plattform innerhalb eines Weltdimensionstors zwischen diesen Big Ben-Türmen hin und her. Mhm. Und da dachte ich so, wow, wie kann man das Spiel noch toppen? Und deswegen habe ich mich schon auch ein bisschen gefreut auf Bayonetta 2, weil ich dachte, sie setzen diesen Wahnsinn fort. Mhm. Und war jetzt quasi auf diesem hohen Level auch gleichzeitig wieder enttäuscht, weil es ist halt der gleiche Wahnsinn, aber es schafft's nicht mehr diesen, also mich hat's nicht mehr so gepackt wie der erste Teil, weil es auf diesen durchgetretenen Level auch quasi sehr monoton wieder werden kann.
Das ist dann deine Problematik, wenn du ein Spiel machst, was keinerlei Filter oder Pacing in der Richtung hat. Ja, ja. Wenn du dir so viele, ob es jetzt Actionfilme oder Games dann anguckst, die fangen gerne mal mit so einem kleinen Knaller an, ne? Dann irgendein Vorab-Level, den du spielen kannst, wo richtig mal schon mal ein fetter Boss gelegt wird und so weiter, aber dann wird ein bisschen zurückgedreht, damit er wieder aufgebaut werden kann, damit da so die kleinen Pausen oder sowas drin sind. Und wenn Bayonetta seit dem ersten Spiel alles auf Durchzug geschaltet hat, irgendwann bist du abgestumpft ein wenig, was die Action dann dort angeht. Ich kann es absolut nachvollziehen, dass dann der Wahnsinn immer konstant auf einem bestimmten Level bleibt, dass das Beeindruckende ein bisschen weg, wo in anderen Spielen du sagen wirst, what the fuck, ja, ich kämpfe da vorne gegen einen anderen Typen und hinten sind dann riesige Monster, die parallel kämpfen und Alter, was ist denn hier los? Bei Bayonetta heißt es Level 3.
Ja. Es gibt keine Steigerung, gerade bei Bayonetta 2, es ist keine, dadurch, dass eben auch die Geschichte so wirklich fehlt, gibt's keinen dramatischen Aufbau, es gibt keine Gefahr für Bayonetta, weil sie einfach dermaßen stark und übermächtig ist. Klar kannst du auch Game Over gehen zwischendurch und dann machst du aber halt Restart, aber es besteht nie eine Gefahr für den Charakter, sie hat keine emotionale Befangenheit zu irgendwelchen anderen Charakteren, die irgendwie eine Rolle spielen würden, also es gibt keine anderen Charaktere, um die du dich irgendwie groß kümmerst. Es gibt ein paar lustige Szenen mit diesem Luca zum Beispiel, ja, die immer für Lacher sorgen. Und es gibt auch, klar, wieder diese Momente, wo du denkst, wow, was ist das denn jetzt für ein Viech? Und dann kämpfst du gegen das Viech und dann ist es halt platt. Aber es gibt nicht mehr dieses Umwerfende ist irgendwie leider weg, weil es ist auf dem gleichen Niveau wie Bayonetta 1, aber dadurch flacht's gleichzeitig wieder ab.
Also du hast Bayonetta 2 jetzt durchgespielt, ja?
Ich bin bei Chapter 11 von 15 oder irgend sowas.
16 sind es, glaube ich, insgesamt. Okay, ich gehe da jetzt nicht auf Spoiler oder so dementsprechend ein. Ich rechne dem Spiel schon an, dass es das, was du erwähnt hast, so eine gewisse Dramatik wird versucht dort zu machen, aber es ist sekundär über Bayonetta gesteuert, sondern über ihr Umfeld, ne? Ja. Was dort über innerhalb des Spiels das mit von wegen hier Jeanne und die Familie von Bayonetta, was auch immer dann dort dann erfahren wird und was jetzt es mit dem kleinen Eichhörnchenjungen dann auf sich hat und dem Antagonisten des Spiels. Also es wird schon was versucht, da ist irgendeine emotionale Reise drin vergraben, auch wenn du die an Bayonetta nie sehen kannst, weil die immer konstant im guck mal wie geil ich bin oder wie cool ich bin Modus steckt. Na, das wirst du an dem Charakter dort nicht sehen, sondern du musst dich an den anderen Charakteren ranhangeln. Das ist aber dann eben in dem typischen Bayonetta-Schwachsinn und übertriebener Action so ein bisschen verbaut, dass man danach graben muss, ein wenig.
Ja, und deswegen also spielt man es auch nicht weiter. Es motiviert nicht so stark, als dass man deswegen irgendwie weiterspielt.
Oder? Ja, das Gameplay motiviert eben. Das fand ich eigentlich ganz, also speziell auch später in den Leveln wird dann auch ein bisschen variiert, zumindest was so die Sachen angeht. Eigentlich ist das Game ja auch wirklich nur dieser typische Action-Schlauch, wie immer. Mhm. Ne? Dass du einen Start und einen Endpunkt hast, die dann oft bei Bayonetta jetzt nicht eine klare Linie sind, sondern da wirst du durch ein Portal geworfen, läufst du irgendwo an der Wand entlang, da musst du über drei Häuser rüberspringen und dann surfst du auf einer Tür, auf irgendeinem Wellentunnel im Himmel und so weiter. Ja. Aber im Endeffekt hast du nur deine Action-Set-Pieces, wo du dann durchläufst. Da in dem Kontext wird aber immer noch variiert mit überraschenden Fahrt- und Flugszenen, die mittendrin sind. Irgendwas, wo du nochmal separat irgendwelche Gänge aufmachen musst. Also das fand ich schon okay für die Länge und das Spiel ist relativ umfangreich, dass da zumindest genug spielmäßig gemacht wurde, dass es mich bis zum Ende dran hält und ich persönlich hatte meinen Spaß eben da auch, aber eben da sind sehr viele Sachen und ein Punkt, den will ich gleich auch nochmal ansprechen, also und dann, weil der mir persönlich wichtig ist, aber ich konnte auch als Nicht-Fan meiner Serie genug Spaß dran ziehen, finde aber, es ist bei weitem solchen Spielen wie Metal Gear Rising beispielsweise unterlegen, was ja auch von Platinum Games ist und für mich das mit Abstand bessere Spiel.
Mhm. würde ich jetzt leider auch zustimmen, ja. Wobei ich Bayonetta 1 damals wirklich gigantisch fand und ich finde Bayonetta 2 jetzt auch, darf man echt nicht falsch verstehen, ich finde Bayonetta 2 als Actionspiel richtig, richtig gut. Es fällt nur halt im Vergleich zu Bayonetta 1 so ein bisschen die Würze, die es besser macht. Also es ist auf dem gleichen Niveau wie Bayonetta 1. Und das heißt ja schon was, das ist schon richtig gut. Die Actionsequenzen, ich hätte mir so ein bisschen Eröffnung gewünscht, nicht Eröffnung, sondern Öffnung gewünscht von diesem typischen Ganglanglaufen, Kampfarena. Die wird ja auch wirklich ganz klassisch wie 2009, wird die Kampfarena abgesperrt mit einer unsichtbaren Wand, da kommst du nicht raus. Und dann machst du alle Monster platt und erst wenn alle platt sind, küsst sie diese Wand und dann geht's weiter. Und das ist halt immer so. Klar gibt's zwischendurch auch mal eben so Kampfchats, wo du irgendwie auf den Flügeln balancierst, wie im ersten Teil und solche Geschichten oder die Wassertunnel und du stürzt irgendwie kilometerweit runter. Die waren mir aber stellenweise sogar ein bisschen zu unübersichtlich. Also da haben sie es stellenweise echt übertrieben.
Danke, das ist das Stichwort, auf das ich gewartet habe. Jetzt muss ich einmal, blind kriegen. Ja, das sowieso. Also genau das ist das Wort, was für mich immer Bayonetta definiert. Bayonetta ist nicht nur inhaltlich so überladen, sondern visuell vor allem. Wenn du jemanden ransetzt, der noch nie vorher Bayonetta und so weiter dort gesehen hat, der drückt auf den Knopf und der weiß nicht, was auf dem Bildschirm passiert. Ja. Was gehört zu mir? Ist das meine Attacke? Ist das ein Gegner? Wie? Na, alles passiert gleichzeitig in diesem Spiel und es wird hier ein Wirrwarr aus Farben und Polygonen dann gegengeschleudert. Du musst eigentlich erstmal wie so eine Art Fahrschule irgendwie so ein Augentraining machen, um zu gucken, dass du differenzieren kannst, okay, Moment, jetzt kann ich irgendwie erkennen, das bin ich, das ist das, was ich mache, das ist meine Attacke, ach, das ist der Gegner, okay, dann müsste ich ausweichen, das ist das. Nicht umsonst hast du ein Kampfsystem, was um Slow Motion dann sich drumherum dreht, dass du durch das Ausweichen Slow Motion zuschaltest, weil ansonsten hast du gar keine Chance zu erkennen, dass da ist. Und das, finde ich, ist das extreme Negativ an den Bayonetta-Sachen. Du hast nicht irgendetwas, wo du dann mal so Effekte auch dann, wo es mal anzieht und dann mehr dann da sind, weil immer permanent alles auch gleichzeitig passiert. Und vielleicht ist es bei mir so, denn die alte Mann-Krankheit oder so ist mittlerweile, mir ist es einfach too much, um das Spiel vernünftig genießen zu können. Und das geht sogar dem Gameplay irgendwo dann wieder. Ich glaube, speziell die Leute, die dann richtig das Spiel gelernt haben und auch wissen, okay, ich spiele das nur auf super hart, ich habe ganz genau mit meinem Auge, kann ich jetzt filtern, welche Information zu was gehört. Und da kann man auch richtig, richtig dann so knallharte und spannende Kämpfe dann dort machen. Ja, das ist aber auch, glaube ich, dann der Teil, der dann an Spielern, der so der kleine, harte, ultra-Hardcore-Kern dann ist. Na, nicht jeder wird das Spiel sonst spielen, sondern ich hatte auch vollkommen genug auf normal, mich vernünftig durch die Kämpfe dann zu kämpfen und dann den einen oder anderen anspruchsvollen Kampf zu genießen. Manchmal mich zu ärgern, dass ich das oder das dort verloren habe. Ich war danach gut genug, dass ich nie wieder Bayonetta 2, Bayonetta 1 oder irgendein kommendes Bayonetta spielen müsste, ehrlich gesagt.
Ja, ich glaube, Nintendo hat es auch gemerkt. Man hat jetzt auch mit dem Wii U Gamepad die Möglichkeit, quasi auf ultraleicht Modus zu gehen, wenn man wirklich nur diese Achterbahnfahrt genießen möchte, was ja durchaus auch bei dem Spiel erlaubt und legitim ist. Also es ist wirklich ein tolles Erlebnis, es einfach auch zu sehen. Der kann quasi mit ganz minimalem Input dieses Spiel auch spielen, indem man wirklich nur mit dem Stylus auf dem Wii U Gamepad so in die Richtung wischt, in die man schlagen möchte.
So ganz grob und dann
führt Bayonetta alles Mögliche an Kunststückchen aus. Also durchaus auch eine Art, wie man dieses Spiel spielen kann. Hat dann fast schon so einen Let's Play-Charakter.
Ja, warum nicht? Also solche Optionen finde ich vollkommen okay, wenn es die gibt, weil du kannst ja nicht von jedem erwarten, dass du machst deine Zielgruppe sehr, sehr eng. Ja, wenn du nur eine Möglichkeit bietest, Leuten das zu spielen und dafür, dass du so ein Game hast wie Bayonetta, das so eine enorme Spieltiefe haben kann, die Leute, die es auf hart spielen wollen, es ist drin, ja, die Spieltiefe ist vorhanden. Die Leute, die eher auf die visuelle Fahrt dann mitgenommen werden sollen, die dann vorne ihr Geld einwerfen und sich dann in die Kabine setzen, anschnallen und zugucken, da kannst du auch einen gewissen Unterhaltungswert mit rausziehen. Und das haben sie wenigstens dafür hier gesorgt, auch bei Bayonetta 2.
Ja, nee, ist doch auch typisch Nintendo, dass sie sowas auch sehen und merken, dass sie, wenn sie jetzt eben schon so ein Spiel auf die Wii U bringen, dass es eben auch so eine Zielgruppe abgeholt werden
kann. Also hätte Nintendo überhaupt dieses Spiel finanziert, wenn die nicht gerade aber in den letzten Jahren von allen Seiten zugeschissen worden wären, oh, ihr habt ja keine Games auf der Wii U und mach mal mehr Third-Parties und dies und jenes und alles.
Erwachsenen-Spiele, genau.
Und so richtig erwachsen, also erwachsen ist Bayonetta ja überhaupt nicht. nicht, ne? Also nein, was ne? Das ist also typisch juvenile, so Kacke für 13-Jährige in Anführungsstrichen. Ja, also gut gemeint.
Auch vom
Kacke,
Humor, ne? Und so, ja, ja, genau.
Ja, es ist alles sehr Niveau jung teenagerhaft.
Es hat, ne? Halt also so diese Comic-Heftchen. Atmosphäre durch.
Ja, ja, also ich kann mir vorstellen, dass der Camille vielleicht dann da saß und denkt, ich schreibe jetzt mein Magnum Opus, ja, weil da ist ja ultra viel Text drin und es wurde sich Gedanken gemacht über die Beziehung und so weiter, aber im Endeffekt kommt eben was raus, was auch ein 13-Jähriger dann kurz auf seiner, hinten auf der Kladde geschrieben hätte, ja, weil er noch Platz unter den Matheantworten war, die er nicht mehr wusste. Ja. Irgendwie sowas. Und es ist ein so ganz, ganz komischer Mix und so weiter. Also
und trotzdem ist das Spiel ab 18.
Und ja,
also das würde ich jetzt gar nicht mal so sehr der Gewalt anrechnen, auch untypisch für ein Nintendo-Spiel, ab 18 zu sein. Die Gewalt ist, glaube ich, gar nicht so ausschlaggebend. Also es hätte, glaube ich, auch in Deutschland sogar mit einem 16er oder so locker sein können, weil es ist eigentlich nicht sehr blutig auf eine brutale Art, sondern es sind halt Monsterköpfe, die zerplatzen mit irgendwelchen komischen Viechern dran. Es sind auch sehr viele so Mechwesen dabei. Also du kämpfst nie gegen menschliche Gegner.
Genau, es sind ehemalige Menschen, meist wenn es da so Engel oder hier Dämonen oder irgendwie dann da sind, die ich weiß nicht, soll das dann so Kühlflüssigkeit sein, die ausläuft oder Blut und so weiter, aber so richtig gewalttätig würde ich das jetzt per se nicht bezeichnen, was jetzt so, du hast andere Spiele, die ab 16 sind, unter anderem die Resident Evils, die freigegeben oder sowas wurden, ich glaube so Code Veronica ist es mittlerweile nicht sogar ab 16 dann freigegeben, aber es gibt sehr viele gewalttätigere Spiele, die selbst ab 16 wären, als jetzt Bayonetta 2 auf 18. Ja,
und es gibt halt diesen klassischen Finishing Move, den Bayonetta macht. Manchmal hat sie so Folterinstrumente aus der Hexenverfolgungszeit.
Aus ihrer Domina-Zeit ist es eigentlich. Ja.
Und die sind dann so ein bisschen blutiger. Da kommen dann eben so, was weiß ich, so rotierende Kreissägen und dann schubst sie da halt so ein Pferd mit, so ein Pegasus-Pferd mit Ritterkopf irgendwie in diese Rotorblätter, dann spritzt es ein bisschen. Aber das hat man bei anderen Spielen schon deutlich.
Das hat man bei vielen auch anders gesehen. Ja, es ist der Comic-Stil drin und für mich hat sich's nie, trotz der gezeigten Gewalt in Anführungsstrichen, nie wirklich gewalttätig.
Die stehen auch nicht im Vordergrund.
Nee, absolut nicht. Also stell dir vor, bei einem anderen Spiel, da wird jemand von so einer Guillotine oder sowas zerfleischt. Im Anschluss macht deine Heldin dann nicht irgendwie einen Breakdance-Move, legt sich hin breitbeinig und küsst in die Kamera. Ja. So wird das ja dann nicht weitergehen. Also das zeigt schon, wie sehr das Spiel seine Gewalt ernst nimmt.
Genau. Über die Hauptfigur müssen wir noch sprechen. Also daher kommt auch der 18er Rating. Was ich an Bayonetta sehr schätze, auch an dem Spiel selber, das ist eine sehr, sehr tolle, starke weibliche Hauptfigur ist, die extrem selbstbewusst ist, also schon so selbstbewusst, dass es schon fast zu viel ist, haben wir ja vorhin gesagt. Dadurch verliert sie auch so ein bisschen an Emotionalität, weil man ihr das auch nicht irgendwie ansieht oder man nimmt es ihr nicht wahr, dass sie irgendwie auch schwere Phasen im Leben quasi da erlebt im Spiel. Sie steht an den Gates of Hell und kämpft gegen Dämonen und verliert irgendwie Freunde und Freundinnen und man merkt ihr es nie an und sie macht immer noch einen blöden Witz dabei. Also sie hat so dieses Duke Nukem als weibliche Charakter so. Mir kam doch gar nichts.
Man machen. Sie ist die ultimative weibliche Actionheldin. Ja, also und auch mehr als jetzt, wenn du, was weiß ich, dir Kino-Actionheldinnen anguckst, ne, in der Richtung dann so hier Linda Hamilton in Terminator und sowas, ne, dass da dann auch noch eine verletzliche Seite noch damit gezeigt wird. Das wird bei Bayonetta, wenn das da ist, ich glaube, es ist vorhanden, aber es ist entweder ganz tief in ihrem Inneren vergraben und es kommt nur in seltenen Momenten raus. Du hast also wirklich diese sehr, sehr coole Oberfläche und interessant zu hören, dass du natürlich direkt jetzt dann, also weil diese Ansicht kann auf beide Sichten dann oder in beide Positionen gehen, dass du sie als so starke dann Frau Actionheldin oder sowas dann siehst, weil ich habe dann auch sehr viele Sachen gehört, die einen sehen sie als starke Actionhelden, die einen sehen sie als übersexualisierten Avatar, der da einfach eher sich über Frauen lustig macht und die als Lustobjekt einzeln darstellt, wobei ich finde, dass das nicht ganz so einfach so zu differenzieren ist, in welche Richtung das genau geht.
Ja, der Sexismus ist ja bei diesem Spiel sehr Also müssen wir drüber reden. Die, sie selber ist ein super starker Charakter und die ihre Sexualität auch sehr bewusst einsetzt. Deswegen
genau, die Kamera ist pervers.
Genau. Sie ist nämlich überhaupt nicht sexistisch. Also sie ist eine ganz tolle, selbstbewusste Frau, die diese Sexualität auch einsetzt, weil in diesem Kontext des Spiels ja auch das, diese Sünde, die sie quasi darstellt, eben auch quasi die Gegner ärgert. Ja, also dieses Kokettieren damit und dieses Arschgewackel, das macht sie ja auch bewusst als Charakter, weil sie eben weiß, dass das von der anderen, von der gegnerischen Seite irgendwie gehasst wird, weil das ja einfach in diesem Kontext reinpasst. Und das finde ich großartig bei ihr. Das Problem ist aber, dass sie das nicht immer nur selber einsetzt, ihre Sexualität, sondern die Kamera, wie du es gerade gesagt hast, man kommt sich manchmal vor, als wäre der Kameramann dieser perverse, klischeeüberladene, perverse Japaner, der so nah wie nur möglich mit der Kamera in ihren Schritt reinfährt und zoomt, so dass du quasi schon die Ledertextur ihrer Hose quasi erkennen kannst und
oder was drunter
oder
ist.
Was dann, ja, oder und ja, also so gut ist die Grafik jetzt nicht von der Wii U, aber es ist schon echt
1080p.
Sehr, es ist schon sehr auffällig. Also sie sitzt dann einmal auf so einem Pferd und reitet und dann ist die Kamera halt komplett auf ihrem Hintern und es wird dann in Zeitlupe so brum, 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 brum gezoomt. Wenn sie irgendwie einen Salto macht mit gespreizten Beinen, dann ist die Kamera genau an der Stelle, dass du ihr mitten in, also wirklich überhaupt nicht subtil, sondern mitten drauf, also so nah, wie es eigentlich nur geht, und das fand ich stellenweise jetzt gerade beim zweiten Teil extrem unangenehm.
Also alleine der erste Teil, das ist ja die erste Szene, wie du das erste Mal Bayonetta überhaupt siehst, ja? Sie springt breitbeinig irgendwie in die Luft und da geht die Kamera einmal komplett um sie rum und hält quasi in ihrem Schritt inne, sozusagen ganz close. Ja, das wären die Art von Spielen, wenn du sie damals gezockt hättest und deine Eltern kommen rein, wo du verschämt den Fernseher ausgemacht hättest, ne? Und ich wusste, worauf habe ich mich denn da eingelassen. Und davon sind wirklich, also leider viel zu viele, viele Momente da, weil es den starken Charakter von Bayonetta, der sie eigentlich ist, dann unter gräbt gegenüber dem.
Leider.
Vielleicht denkt Camilla ja auch, dass dann quasi alle so seinen filigranen Witz erkannt haben und das parodistische Elemente sind, ne? Wenn er damit den starken Charakter karikiert, indem er dann nochmal close in diese Sachen reingeht. Aber so ist es nicht, ne? Im Endeffekt bleibt nur übrig, dass du dann eher diese echt wirklich dann ja nicht gerade so diffizil oder nicht gut inszenierten Szenen im Kopf behältst und nicht eher das, was der Charakter von Bayonetta dann ausdrücken soll.
Ja. Wichtig finde ich jetzt an der Diskussion vor allem noch, dass es eben, man darf dieses Spiel auch gut finden und man darf auch diese Szene, diese sexistischen Punkte auch ansprechen. Deswegen ist es trotzdem noch ein starker Charakter und deswegen ist es trotzdem noch ein gutes Actionspiel. Das ist mir immer wichtig zu betonen, dass man eben beide Seiten und beide Facetten auch beleuchten kann, weil das dann immer, es gibt nicht nur das sexistische Spiel oder das tolle Spiel, weißt du, wie ich meine? Auch gute Spiele haben sexistische Elemente und das sind ja auch nur Szenen und diese paar Szenen machen das Spiel ja nicht komplett kaputt, aber man muss es ansprechen, weil sie berauben diesem Charakter einfach ein gewisses Maß an Selbstbewusstsein und Stärke, die der Charakter eigentlich hat, und dieses Spiel hat es auch gar nicht nötig. Bayonetta ist ja oft genug halbnackt, indem sie das als Waffe eben auch einsetzt, wenn ihre Haare dann zu so einer Superwaffe werden, und dieses Szenen sind ja auch sehr ästhetisch in Szene gesetzt, finde ich. Die sind dann gar nicht so sexistisch. Also wenn sie dann dasteht und die Haare formen sich zu so einem Riesenschuh, dann hat das auch so einen sexy Charakter und sie haut dann mit diesem Riesenschuh diese Monster platt. Das finde ich echt, das finde ich irgendwie ganz angenehm. Aber wenn die Kamera dann eben so mitten reinzoomt, dann macht diese schönen Sachen eigentlich auch wieder kaputt.
Ja, das Gute dran ist, dass ich gerade, also genau solche Diskussionen wie die jetzt da entwickeln können, weil da einfach du in viele verschiedene Richtungen dort interpretieren kannst. Und wenn ich dann zurückhöre, dass auch viele weibliche Gamer dann Bayonetta als Vorbild sozusagen, also jetzt nicht als Vorbild, wie sie sich kleiden und so weiter, aber dass es ein Charakter ist, mit dem sie Spaß haben, mit dem sozusagen zu spielen und fühlen, dass es einer auf jeden Fall der stärkeren weiblichen Charaktere ist, von denen es ja leider Gottes immer noch viel, viel, viel zu wenige gibt, gerade in dem aktuellen Umfeld mit diesem ganzen Gamergate-Bullshit und so weiter, finde ich zumindest, dass man die positiven Sachen da nicht außer Acht lassen sollte.
Ja. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, in welchem Kontext dieses Spiel entstanden ist. Also es ist kein westliches Spiel.
Nee.
Und das muss man auch immer zugutehalten. Dadurch wird es nicht weniger sexistisch in diesen Punkten. Aber es ist natürlich, wenn du ein Entwicklerteam hast, was andere kulturelle Einflüsse hat, dann nehmen die solche Dinge natürlich auch anders wahr, weil halt die Sexismusdiskussion in Japan auch auf einem ganz anderen Level sich bewegt und stattfindet.
Das kann man hier wirklich, ja, wie du schon gesagt hast, hierzulande nicht direkt nachvollziehen. Du hast immer bei großen Videogame-Autoren wie Hideo Kojima, nehmen wir mal, ne?
Bei dem,
ja. Der ja nicht wirklich da hinterm Ofen damit hier vorhält, dass er eigentlich auch dann so ein lechzender, geiler Bock oder sowas zwischendurch ist. Alleine die Endbosse bei Metal Gear Solid 4, die alles Pin-Up-Girls sind, die du dann auch begaffen kannst, dann im Nachhinein. Also solche Elemente findest du und du musst dann eben gucken, wie gut kommst du auch als westlicher Gamer da einigermaßen mit zurecht oder nicht. Ist es was, was das Spielerlebnis für dich beeinträchtigt? Ist es was, was du gerade sogar begrüßt und so weiter? Aber man wird nicht so ein homogenisiertes Spiel für unseren Geschmack aus Japan bekommen, wie man es gerne haben wollen will. Mein Geschmack war Bayonetta nur bedingt in der Richtung, weil ich habe Spaß mit dem Game gehabt, primär Gameplay-technisch, aber verglichen mit den anderen Platinum-Games ist es mir einfach viel zu überladen, viel zu schwachsinnig in der Richtung. Und da wäre echt vielleicht sogar ein bisschen weniger mehr gewesen, damit man die Highlights auch mehr dann setzen kann. Ich wette, wenn dann die Hälfte der Level von Bayonetta als Highlights dann drin wären und die andere Hälfte ein bisschen anders gemacht wird und nicht nur der Wahnsinn pur, dann würde ich auch mehr geflasht sein von dem Spiel und nicht einfach abgestumpft irgendwann mal.
Ja, mir wirkt es auch ein bisschen zu überladen, weil der erste Teil halt schon so extrem war. Also da hätte ich mir eine Weiterentwicklung gewünscht, die vielleicht ein bisschen mehr auf so einen Adventure-Charakter mit reinbringt oder so Castlevania-Prinzipien mit reinbringt und nicht so sehr diese klassischen Kampfarenen. Aber
Nintendo Add-ons, die jetzt hier gewesen sind, hast du mal versucht, die Kostüme jetzt zu ändern, mit denen so als notgeile Prinzessin Peach dann so zu kämpfen oder Bayonetta in ihrem Star-Fox-Outfit, was ich sehr, sehr wirr fand, dann Cutscenes zu sehen, die eigentlich irgendwelche dramatischen Sachen sagen sollen, sie aber ein Star-Fox-Cosplay trägt währenddessen.
Das untergräbt diese bisschen Dramatik, was erzählt wird, untergräbt das halt noch mehr. Deswegen habe ich gedacht, ich will erstmal das Spiel durchspielen, bevor ich mir die Dinge überhaupt anschaue. Da ich Bayonetta auch nicht wirklich sehr sexy finde von ihrem Typ her, also die ist mir viel zu Domina, viel zu sehr Sarah Palin mit Kassengestell, habe ich jetzt auch nicht so ein Bedürfnis, sie anzuziehen. Habe ich aber selten auch bei Videospielfiguren. Ich finde nur diese Sachen, die man im Shop kaufen kann, finde ich sehr lustig. Die heißen Super Mario Kostüm. Es gibt, glaube ich, Luigi und Mario Kostüm. Gell?
Luigi, es gibt
das
Samus
heißt
Aran,
Super,
es gibt
Super Miro 64.
Super Miro 2.64 genau, und solche. Ja. Wo verschiedene Packs dann drin sind. Ich konnte mir auch noch nicht so viele leisten. Ich habe nicht genug Sonic-Ringe eingesammelt.
Wollte ich gerade sagen, die Sonic-Ringe sind viel wert im Spiel. Da will man die noch nicht für Kostüme ausgeben, sondern erstmal für die Zusatzwaffen.
Ich habe erstmal alle Moves gekauft, weil das Wichtige ist, ne, damit man da spielerisch dann was machen kann und beim Rest mal gucken, was man sich davon leisten kann. Ja. Und das Star-Fox-Kostüm habe ich mir gekauft, was das günstigste war dann dort. Und dann habe ich es auch schnell gelassen danach. Da war dann nichts für mich.
Also für Bayonetta-Fans auf jeden Fall ein Pflichtprogramm, würde ich schon sagen. Wenn man den ersten Teil mochte, kann man mit dem zweiten nicht so viel verkehrt machen, weil es halt einfach genau das Gleiche nochmal ist. Ansonsten könnte man sich das Bundle natürlich auch holen. Man kriegt ein tolles Action-Paket, aber ich glaube, wir haben genügend Sachen erzählt, die das so ein bisschen einordnen.
Mhm. Und es ist das beste, technisch beste Game auf der Wii U bisher. Also rein auch, klar, man sieht den Unterschied zu den PS4 und Xbox One Sachen. Natürlich ist es immer noch in Anführungsstrichen ein Game der letzten Generation mittlerweile mit der Wii U, aber du wirst nichts eigentlich auf der Wii U finden, was qualitativ auch in fast durchgehend 60 Frames dann.
Ja, vor allem läuft, mit dem Zeug, was alles auf dem Bildschirm da abgeht, ist es schon eine technische Meisterleistung, das alles auch flüssig darzustellen. Es fängt nicht an zu ruckeln oder so.
Ja, du hast eine Handvoll Stellen, wo es mal ein bisschen unter 60 geht, wo du es dann merkst, aber hey, das passiert selten genug, ne? Ja. Hauptsächlich in den späteren Leveln. Bevor wir aufhören, eine letzte Frage, die allerwichtigste, was Bayonetta dann angeht, ja? Pro oder Contra, Kurzhaarschnitt?
Oh, ich fand sie mit langen Haaren besser. Aber ich mag Frauen mit langen Haaren viel.
Das ist ja so persönliche Präferenzen immer. Hier bin ich pro Kurzhaarschnitt, muss ich sagen. Ich fand es vollkommen okay.
Die Frisur fand ich okay, aber das Kostüm gefällt mir nicht. Das sieht irgendwie bescheuert aus mit diesen komischen Franzen da. Also fand ich irgendwie schicker, dass sie als Ganzhaare.
Okay, wenn du da natürlich dann auch das Kostüm, was ja auch aus Haaren besteht, als Frisur definierst, aber rein, was den Kopf angeht, ich bin pro kurzer Schnitt. So.
Gut, dann danke ich dir für diesen Besuch. Man in eurer legendären Folge 300, in der One-Take-Folge von Game One, gibt's auch noch was zu Bayonetta, gell?
Genau, in Folge 300 haben wir dann unser...
Booty im Bayonetta-Kostüm? Nee.
Nee, der Absurditätsknopf ist wieder zurückgekehrt und da diesmal live performt wie bei einer Theateraufführung, haben wir das dann gemacht. Da könnt ihr gerne da auf GameOn.de reinschauen und auf gregs-rpghaven.de habe ich noch ein bisschen Content bei mir auf dem YouTube-Kanal, nochmal ein bisschen ausführlicheren Test und so weiter zu Bayonetta 2 gemacht. Da könnt ihr euch da gerne auch ein wenig austoben bei Zeiten. Aber danke für die Einleitung mal wieder. Es war mal schön, dann auch über Bayonetta seinen Senf loszuwerden.
Sehr gerne. Du bist ein immer gern gehörter Gast. Guck, jetzt habe ich es
gesehen. Ja, da hast du richtig gesehen, nicht gehört ist das Einzige.
Genau, sehen kann man dich ja dann bei YouTube, genau.
Ja, zur Not. Kann man zum Bild auch ausschalten.
Dann verleihe ich dir Yougat Stone Award noch am Ende.
Yay!
Das ist echt schwer, oder? Diese Awards zu kriegen, die guten.
Ja, ich fand's okay, wenn ich ab und zu dann mal den Ultra oder nee, Platin Award.
Platinum
natürlich. Platinum Award, wenn ich den ab und zu bekomme, aber da irgendwann war es mir stolz. Auch egal. Ja, ja. Dann war es, ja, ist okay. Hauptsache irgendwas gekriegt.
Gut, dann bis zum nächsten Mal und viel Vergnügen noch bei Bayonetta.
Tschüss. Ja, tschüss.